kann man mit Daten auch das Thema der Business-Transformation anstoßen? Oder sind vielleicht sogar Daten der Grund für die Business-Transformation? Wie sieht es in einem Unternehmen aus, was sich mit zwei großen Kernthemen beschäftigt? Das sind alles Fragen, die ich mit dem lieben Julian in der heutigen Folge bespreche.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Hi Julian.
Hallo Jonas.
Kann man eigentlich Daten auch für eine Business-Transformation nutzen?
Ja, absolut. Ich würde dir auch gerne erklären, wie.
Ja, cool. Dann stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst und dann tauchen wir, glaube ich, in eine sehr spannende Folge ein.
Super, gerne. Ich bin Julian Schubert, bin 34 Jahre alt, bin Geschäftsführer bei König und Bauer, einem sehr traditionellen Unternehmen aus dem Raum Würzburg. Die Historie ist im klassischen Maschinen- und Anlagenbau. Und unsere Business Unit, die König und Bauer Vision and Protection, kümmert sich darum, Lösungen im Bereich von Qualitätskontrollsystemen und Produktschutz, also zum Beispiel Brand Protection, zur Verfügung zu stellen.
Für die Leute, die damit noch nicht so viel anfangen können, kannst du die zwei Begriffe nochmal irgendwie so ein bisschen tiefer legen oder erklären, was da sozusagen sich dahinter verbirgt?
Absolut. Fangen wir an mit dem ersten, den Qualitätskontrollsystem. Jeder industrielle Prozess, und da, das ist jetzt wirklich egal, um welchen Prozess es da geht, hat klassischerweise eine letzte Station und das ist die finale Qualitätskontrolle der Produkte. Das heißt, ich stelle sicher, dass ein gewisses Qualitätslevel erreicht wird. Das kann Sicherheitsgründe haben, das kann regulatorische Anforderungen haben oder einfach auch ästhetische. In unserem Fall oftmals Druckmaschinen, das heißt Dinge, die wir zu Hause haben, Luxusverpackungen, die Müsliverpackung oder andere Themen, da stellen wir eben innerhalb einer Druckmaschine sicher, dass das Produkt am Ende so beim Kunden auftaucht, wie es der Markenartikler gerne hätte oder dass regulatorische Anforderungen, zum Beispiel im Bereich Pharmazeutika oder auch den Food-Bereich, eingehalten werden.
Und das Zweite?
Das zweite Thema Produktschutz, ja. Das ist vielleicht noch viel kritischer. Da geht's wirklich darum, Produkte vor Fälschungen zu schützen. Also ein ganz großes Thema, das wir bearbeiten, sind zum Beispiel Banknoten, Pässe, also Ausweisdokumente, ja. Führerscheine. Auch da machen wir sowohl Qualitätskontrolle, aber eben auch dedizierte Features, die auf diesen Dokumenten sind, um das Produkt zu schützen. Aber ja. Eben auch Endkundenprodukte wie zum Beispiel die Milchverpackung oder Babynahrung im asiatischen Raum sind so Beispiele, die mir aus der jüngsten Vergangenheit einfallen.
Cool. So, jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie sich das mit Daten und wo kommen da Daten rein? Kannst du uns was mich immer interessiert ist, Daten sind ja Themen, die vielleicht bei euch im anderen Case, der Klassiker, der nicht stattfindet, dass das erst so vor den letzten 3, 4, 5 Jahren Einzug genommen haben. Jetzt weiß ich nicht, wie lange du schon im Unternehmen bist. Also gibt es so eine Art Transformation, von der uns erzählen kannst, die vorher wenig Daten, jetzt mehr Daten oder vorher andere Daten? Also was ist sozusagen das Geheimnis oder die Story bei euch?
Also ich bin jetzt seit mittlerweile 14 Jahren im Unternehmen. Ja. Ich darf glücklicherweise sagen, vielleicht als einer der wenigen in dieser traditionellen Industrie, Daten gibt es auch mit der Wichtigkeit schon seit dem Zeitpunkt, als ich da bin. Ja. Die Art der Daten, die Datenqualität und vor allem die Auswirkungen aufs Geschäftsmodell haben sich halt die letzten 4, 5 Jahre massiv geändert. Das heißt, wir sind tatsächlich in der Lage, von unseren Produkten im Feld beim Endkunden schon seit vielen, vielen Jahren, nämlich seit den frühen 90ern, Daten zu sammeln, Prozessdaten von den Endprodukten beispielsweise. Und was in den letzten Jahren sich eben geändert hat, dass wir diese Daten nicht mehr nur zum Troubleshooting benutzen, also Fehleranalyse, Fehler finden, sondern auch proaktiv da Produkte draus gebaut haben. Das heißt, der Kunde kriegt eben Daten zur Verfügung gestellt, mit denen er seine Produktion verbessern kann.
Oder also die Druckerei sozusagen, ne? Also
genau, die Druckerei oder ja. In aller Konsequenz dann eben auch der Markenartikler. für den diese Produkte produziert werden.
Ja, das wäre ja wieder eigentlich der Kunde des Kunden.
Ganz genau.
Ja.
Das ist eigentlich unser Ansatzpunkt bei dem Thema.
Ja. So, jetzt musst du, ich bin überhaupt nicht in diesem Game. Jetzt musst du mich mal ein bisschen mitnehmen zu, was ist da möglich? Also ich verstehe, dass die Art und Weise, wie ihr vielleicht Maschinen ausgelesen habt und so der Klassiker, den man bei Apple kennt oder bei Windows, der PC stürzt ab und dann ist es okay, wenn wir den Fehlerbericht wegschicken. Das ist so der erste Punkt, den du ja vorher gesagt hast. Aber der zweite Punkt ist jetzt, man kann Prozesse damit verbessern und man kann sozusagen auch Produkte entwickeln, die dann dem Kunden oder die des Kundenkunden sozusagen wieder zur Verfügung steht. Was ist da so ein Beispiel, wo du mal uns erklären kannst?
Machen wir es ganz konkret an einem Beispiel fest. Die Produktion der Banknote.
Ja.
Eine Banknote wird produziert über mehrere Prozessschritte hinweg. Man kann sich vorstellen, alles, was da drauf ist und glitzert beispielsweise oder fühlbar ist, ist ein eigener Prozessschritt. Was wir heute tun mit unseren Qualitätskontrollsystemen ist, wir nehmen eine Banknote und verfolgen die durch den Produktionsprozess lückenlos und hängen die Daten des jeweiligen Produktionsprozesses an den digitalen Zwilling der Banknote. So kann man es wirklich beschreiben. Hm. Das heißt, die Zentralbank, der Kunde am Ende, kann genau sagen, diese Banknote wurde unter folgenden Bedingungen auf diesen Maschinen mit diesen Parametern produziert. Das ist vor allem dann wichtig, wenn ich in die Richtung Abfallvermeidung schauen will. Das heißt, ich schaue mir rückwirkend oder der Kunde schaut sich mit uns zusammen rückwirkend diese Daten an und sagt, unter welchen Parametern war denn eine Gutproduktion? Unter welchen Parametern war eine Schlechtproduktion? Warum sind Banknoten in der Nachtschicht traditionell besser oder schlechter als in einer Tag- oder Mittagsschicht?
Hm, das stimmt.
Und all diese Themen.
Und stellt ihr denn die Daten dann im Rohformat zur Verfügung oder können die irgendwie, also wie kriegen die die?
Typischerweise nicht im Rohformat. Wir haben da draus Produkte gebaut.
Ja.
Wir haben ein sogenanntes Machine Data Center beispielsweise, wo wir von unterschiedlichen Subsystemen diese Daten einsammeln und dann vor allem auch für den Nutzer verständlich machen. Ja. Ein Beispiel, wenn wir dem Nutzer sagen, dass Maschinenparameter A, B, C folgenden Wert hat, kann der damit nichts anfangen. Der muss immer wissen, was ist mein Stellhebel, dass ich das wirklich nachhaltig verbessern kann, beispielsweise.
Hm. Wie seid ihr da drauf gekommen? Weil wir starten ja mit dem Thema Transformation und kann man Daten nehmen. Jetzt sind wir ja schon sehr konkret in Beispielen drin, aber was gibt's denn überhaupt Gründe, warum ihr gesagt habt, ihr müsst euer Businessmodell transformieren, wenn ich das richtig verstanden habe?
Ja, genau, absolut. Die gibt's natürlich. Ja. Ich meine, die letzten, in unserem Fall über 200 Jahre als Unternehmen, waren davon getrieben, Equipment immer ein bisschen besser, ein bisschen schneller, also das klassische Motto, höher, schneller, weiter zu realisieren. Und irgendwann stößt man dann natürlich an natürliche Grenzen. Und die eigentliche Verbesserung beim Endkunden kommt nicht mehr daher, dass das Produkt noch schneller ist und noch unterbrechungsfreier läuft, sondern der eigentliche Mehrwert kommt daher, diese Prozesse miteinander zu verbinden, weil da eben die größten Lücken waren. Viele unterschiedliche Subsysteme, viele unterschiedliche Datenstrukturen, viele, viele unterschiedliche Menschen an den verschiedenen Stellen im Prozess. Und diese Transparenz über den Prozess zu schaffen, das ist der wirkliche Hebel.
Ist es von außen gekommen oder habt ihr das festgestellt, dass es, weil ich verstehe ja, euer Job ist es ja zu verbinden. Euer Job ist ja nicht, die Druckmaschinen herzustellen.
Also der Job des Kernunternehmens sind die Druckmaschinen. Der von uns als Business Unit ist genau das. Also Qualität sicherzustellen und zu verbinden. Also den Nutzern mehr Insights zu liefern an der Stelle. Auf Basis der Qualitätsdaten, ganz klar.
Und das ist aber von der Art und Weise, also ich beschäftige mich auch gerade viel mit den Themen, da ist dieses Thema Process Mining, also auch kann man Large Language Models einsetzen, um sozusagen die unterschiedlichen Datenmengen, die da existieren, nicht zwangsweise maximal strukturiert abzulegen, sondern halbstrukturiert oder unstrukturiert zu nutzen, um dann irgendwie zu überlegen, kann ich auf der Basis was visualisieren, stelle ich fest, wie du gerade sagst, bei einer Produktion ist Schritt A zu B schlecht oder man stellt plötzlich fest, wie du sagst, Nacht- und Tagschicht ist ein Unterschied oder Wochenende unter der Woche ist ein Unterschied. Und dadurch erkennt man ja erstmal das Potenzial, weil wenn man sich's anschaut, ich glaube, viele Unternehmen sind gut, wie du auch beschrieben hast, in diesem klassischen Prozess, den kannst du, ich glaube auch vor allem die Automobilindustrie, aber den kannst du halt nur bis zum gewissen Grad optimieren, dann ist Aufwand gegen Ertrag bei der Optimierung eher nicht mehr existent, also oder eher mehr Aufwand wie Ertrag. Und dann ist natürlich spannend, nochmal zu überlegen, wie man es umdrehen kann.
Also da stimme ich dir grundsätzlich erstmal zu, dass das war natürlich einer der treibenden Faktoren das Ganze am Ende des Tages und da kommt auch die eigentliche Transformation her. Wir haben eben festgestellt, dass auch bei unseren Kunden in der Produktion gibt es immer mehr Personal auf dem Shopfloor, das diesen neuen Anforderungen weniger gewachsen ist oder vielleicht auch technologisch über die Zeit abgehängt wurde. Also ein klassisches demografisches Problem an der Stelle. Das heißt, wir haben überlegt, wie können wir unserem Kunden einen Mehrwert liefern, um das zu kompensieren. Bleiben wir vielleicht bei dem Beispiel der Qualitätskontrollsysteme. Historisch, ich würde sagen, bis so 4 oder 5 Jahren war es immer so, man hatte einen Fehler und hat dann versucht, anhand von Prozess-Know-how, mathematisch deskriptiven Algorithmen nachzuvollziehen, wo kommt denn dieser Fehler überhaupt her? Heute ist der Ansatz, den wir leben, eigentlich ein ganz anderer. Wir sagen, wir schauen uns erstmal alle Fehler an, die so auftreten können. Wir klassifizieren die automatisch. Da kommt dann eben auch das ganze Thema, ich sag mal, Buzzword KI mit all den Untervarianten, die es da heute gibt, ohne jetzt näher drauf eingehen zu wollen, ins Spiel und wir sagen dann, welche Fehler sind denn überhaupt relevant und welche Fehler sind denn eigentlich gleichartig und gehen dann von der eigentlichen Fehlerklasse weg und sagen, was hat das für Auswirkungen auf den Prozess? Wo kommt es denn eigentlich her und was kann der Nutzer oder was kann in der Entwicklung zukünftig getan werden, dass das nicht mehr auftritt? Das heißt, das war hier die eigentliche Transformation, weil das Know-how plötzlich nicht mehr von ich frage mal jemanden, der den Prozess sehr gut kennt, kommt, sondern aus der eigentlichen Algorithmik.
Ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Ne? Wenn ich Mittelständler mir anschaue, dann ist ein extrem großes Monopolwissen auf den Leuten, die die Prozesse kennen. Bei ERP-Wechsel und Systemwechsel und Mitarbeiterwechsel merkt man plötzlich, wie schmerzhaft das ist, weil das natürlich eine, wie sagt man, große Nadelöhr ist, durch das alles durch muss. Auf der anderen Seite macht es natürlich Sinn, das anzugehen, wie ihr es macht. Bedeutet aber, man schafft es, auf Basis der Daten den Prozess selber zu verstehen und ihn unabhängig vom Fachwissen zu haben. Muss man da nicht darauf achten, dass die Daten sauber kommen oder dass sie gut strukturiert sind? Oder wie löst man das?
Absolut. Das ist genau die Kernherausforderung. Ich hatte es ja vorhin schon erwähnt. Also unser großer Vorteil heute ist, wir sehen die Qualität des Endprodukts, weil wir eben ein System dafür entwickeln. Das heißt, wir wissen grundsätzlich erstmal gut oder schlecht. Und wir wissen, wenn schlecht, wie sieht die Abweichung von der Norm aus? Und dann kommen wir eben über die Fehlerklassen und schauen, welche Prozessparameter haben wir in Echtzeit im Fehlerfall zur Verfügung über die Historie des Produktes. Das heißt, wir schauen uns dann den Produktionszyklus an und sagen, welche Prozessdaten, also zum Beispiel Maschinengeschwindigkeiten, Temperaturen in der Maschine, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit, alles, was eben so einen Einfluss haben kann, und schauen uns, was können wir fehlerfrei und zweifelsfrei zuordnen zu diesem Fehlerfall, um daraus dann eben wieder unterschiedliche Modelle zu bauen und sagen, da kommt's eigentlich her.
Spannend, weil dann brauchst du nicht nur die Daten, die bei Fehlern auftauchen, sondern du brauchst eigentlich grundsätzlich immer die Daten, also nicht nur den Fehlerbericht zu schicken, damit du weißt, was ist der Unterschied beim Fehler. Also ist beim Fehler immer so, dass die Luftfeuchtigkeit eben 5 Grad höher ist oder eben nicht?
Genau. Und die große Herausforderung ist dann eben, dieses Modell mit Expertenwissen zu kombinieren. Sonst kommt vielleicht raus, dass die Qualität nur gut ist, wenn die Mondphase dementsprechend ist. Ja. Das mag einen Einfluss haben hier und da, weiß ich nicht. Haben wir nie untersucht. Ja, aber es gibt schon Fälle, wo man sagt, also, das kommt zwar aus dem Modell, da gibt es aber keine physikalische Erklärung für. Und da muss man halt dann eben aufpassen. Also, ich will eigentlich ungern über Datenhalluzinationen sprechen, weil die Daten sind ja da. Aber die Frage ist halt dann, kommt es aus einer ausreichend großen Grundgesamtheit oder hat es vielleicht irgendwelche anderen Gründe?
Aber wie geht man so eine Business-Transformation an? Also es ist ja nicht, du bist ja nicht morgens aufgewacht und hast dir gedacht, jetzt machen wir das.
Ganz ehrlich, nee. Und selbst wenn ich das gedacht hätte, hätten das ja viele andere auch denken müssen, sonst hätte es wahrscheinlich nicht funktioniert. Ja, also es gibt natürlich immer die interne und die externe Komponente. Das heißt, der Markt fragt es einfach nach. Und dann steht man natürlich unter Wettbewerbsdruck. Bei uns war es tatsächlich, dadurch, dass wir diese lange Datenhistorie schon im Unternehmen grundsätzlich hatten, zwar eine große Transformation, aber es gab ein Grundverständnis von Daten. Zumindest würde ich sagen, ein überdurchschnittlich großes Grundverständnis für einen traditionellen Maschinen- und Anlagenbauer, wie wir es heute eben sind. Das heißt, wie hat es stattgefunden? Ganz, ganz konkret, es gab diese Idee aus diesen Daten, die wir ohnehin schon hatten, wenn auch nicht in der Fülle, die wir sie heute haben, ein eigenständiges Produkt zu entwickeln. Und dann sind wir in die Organisation gegangen und haben gesagt, wir bilden erstmal ein kleines Kernteam aus Supportern. Das heißt, wir haben angefangen, diese Botschaft, diese Story im Unternehmen zu verbreiten und haben gesagt, wer springt denn auf den Zug? Und aus diesem Team...
Also erstmal drüber sprechen.
Genau, erstmal drüber sprechen. Dann auch ein paar Tage und Woche warten, dann wieder drüber sprechen, dem einen oder anderen vielleicht auch das Gefühl geben, es kommt gar nicht alles von irgendwo anders, sondern Teile dessen sind auch meine Idee gewesen. Gar nicht im negativen Sinne. Aber oftmals ist ja dieses Not-Invented-Here-Syndrom da so ein bisschen hinderlich
für
einen oder die anderen. Das heißt, es braucht einfach eine gewisse Zeit, um die Organisation zu überzeugen und vor allem auch all die zu überzeugen, die sagen, da haben wir ja noch nie gemacht oder wir haben es doch schon immer so gemacht. Wieso sollen wir denn jetzt anders?
Wann ist so der Knoten geplatzt?
Ich würde sagen, es hat ein gutes Jahr gedauert, bis wir auf einem Status waren, wo ich sagen würde, jetzt haben wir mehr Supporter als Leute, die es verhindern wollen.
Und dann habt ihr angefangen, einen Case zu bauen, oder?
Genau, dann haben wir angefangen, also wir hatten historisch, wie gesagt, schon diese kleinen Cases, aber dann haben wir angefangen, haben gesagt, wir bauen jetzt eine Architektur, die verschiedene Produkte ermöglicht. Und das möchte ich an der Stelle auch nochmal verdeutlichen, wenn wir darüber sprechen, wir sprechen nicht über große Cloud-Infrastrukturen. Die allermeisten Themen laufen heute lokal bei unseren Kunden. Denkt mal über Banknote, Pässe, ID-Karten, wird, denke ich, auch relativ schnell klar, wieso die das nicht in der Public Cloud haben wollen. Oder auch ich als Endnutzer vielleicht das nicht haben möchte.
Aber muss man Maschinen dafür umbauen?
Nee, muss man tatsächlich nicht.
Das heißt, ihr habt schon die ganzen Daten. Das ist ja auch mal der spannende Punkt. Das heißt, die Maschine hat schon alle relevanten Daten, das ist nur die Art und Weise, was verändert sich, die Art und Weise, wie ich sie mir hole?
Genau. Wir haben praktisch eine mehr oder weniger universelle Datenkrake gebaut und haben gesagt, es gibt einen Input an verschiedenen Datenstrukturen. Dann gibt es eine Art Normierungsmodul, die diese Daten eben ordentlich zeitstempelt, sicherstellt, dass die auch wirklich aus der richtigen Quelle kommt. Und dann haben wir praktisch ein Exportmodul, wo wir sagen, da können wir dann normierte Daten in verschiedenen Formaten einer dritten Institution. Das kann unser eigenes Dashboarding, das kann aber auch das ERP-System des Kunden oder sonst was sein, zur Verfügung zu stellen.
Das heißt, ein System, also Druckmaschine selbst, um bei dem Beispiel zu bleiben, generiert die Daten. Ihr habt ein System, was die Daten dann sozusagen gemeinsam sammelt. Und dann ist es dann Batch oder Realtime? Also werden die, jetzt immer sehr technisch, aber werden die Daten dann irgendwie, die kann man dann irgendwie abziehen und die werden dann irgendwo hingelegt und dann kann man machen, was man will.
Eine kleine Bitte in eigener Sache. 4,5 Jahre Podcast und er wächst und wächst. Natürlich habe ich mir auch dieses Jahr wieder ein Wachstumsziel gesetzt. Und um das zu erreichen, brauche ich eure Hilfe. Vermutlich arbeitet ihr im Data-Bereich und seid gut vernetzt oder habt zumindest Kollegen und Kolleginnen. Ihr würdet mir einen sehr großen Gefallen tun, wenn ihr den Podcast an ein, zwei Personen schickt, bei denen ihr vermutet, dass sie den Podcast noch nicht kennen. Vielen Dank und viel Spaß weiter bei der Folge.
Genau, also typischerweise Batch. Real-Time ist für einzelne Datenstrukturen möglich, aber dann reden wir zumindest nicht mehr über Bilddaten, die wir auch in Echtzeit noch zur Verfügung stellen und zu verknüpfen. Weil wird dann einfach die Datenmasse irgendwann zu groß für Standard-Netzwerkverbindungen. So muss man es vielleicht formulieren.
Ja.
Auch lokale Netzwerkverbindungen.
Aber vom Service-Gedanken her, würdet ihr dann schon die Daten mit einer Erkenntnis kommunizieren oder würdet ihr nur den Kunden die Daten zur Verfügung stellen und sagen, naja, jetzt müsst ihr euch überlegen, wie ihr die auswertet?
Also heute sind wir dran, die Daten mit ersten Erkenntnissen zu versehen.
Ja.
Also, das wäre dann auch die Stelle, sage ich mal, wo wir im Konzern klassischerweise an meine Kollegin übergeben werden. Wir haben ein eigenes Digitalteam, die dann auch auf der Cloud unterwegs ist und die bauen dann eben diese entsprechenden Bots und die Kunden für die Anwendungsfälle, wo es nicht um hochsensitive Daten geht. Also alle kommerziellen Druckprodukte, so muss man es vielleicht formulieren. Haben wir auch eine eigene Plattform geschaffen. Aber das eigentliche Endprodukt kann sein, um darauf zurückzukommen, entweder die Rohdaten, Report, also fertige Reports, das heißt verschiedene Benchmarking nach internen kundendefinierten Levels, bis hin zu, ich nenne es mal, ersten prädiktiven Analysen. Das heißt, wir sagen, aufgrund der Historie deiner Daten im Bereich A, B vermuten wir, dass Bauteil XYZ innerhalb der nächsten 12 Monate einem Ausfall unterliegen wird.
Das Gute für euch ja wieder für, also, weil ich verstehe ja, dass du ja oder ihr eine Unit seid, die im Gesamtkonstrukt klein ist, jetzt gar nicht negativ gesprochen, aber sozusagen eine Einheit, die wieder der Produktion was zurückgeben. Oder unterstützend ist vielleicht der richtige Begriff. Soll nicht despektierlich mit kleinen gewesen
Nein,
sein.
Ich hab, gar nicht.
Aber ihr könntet ja auch von mehreren Maschinen bei mehreren Kunden diese Daten sammeln und dann sie wieder für eure eigenen Zwecke nutzen.
Absolut. Absolut. Also es ist tatsächlich so, einen Teil, also die interne Datenverarbeitung, die machen wir. Wenn es dann darum geht, dem Kunden ein Produkt zum Beispiel über die Cloud zur Verfügung zu stellen, da kommen dann unsere Kollegen ins Spiel. Aber die eigentliche Datenaufbereitung, das Datensammeln, vor allem in einem Umfeld, das Non-Cloud ist, das liegt bei uns. Und auch die Applikation der Qualitätskontrollsysteme, das kann intern sein, aber also wir sind nicht nur interner Konzernlieferant tatsächlich, sondern wir machen das auch in anderen Industrien, zum Beispiel Batterie, Flexible Packaging, Folienerzeugung, um so ein paar Beispiele da mal zu nennen. Wo aber die Transformation vielleicht noch stärker spürbar gewesen ist, weil wir ja anfangs gesagt haben, wir wollen uns mal gucken, was macht das mit dem Unternehmen, was macht das mit den Leuten, was macht das vielleicht auch mit den Endkunden, ist eigentlich viel mehr der zweite Teil, also der Produktschutzbereich. Wenn man da mal in die Historie guckt, was ist eigentlich klassischer Produktschutz oder wie kennen die Leute, also alle Leute, die Gesamtheit der Bevölkerung Produktschutz? Typischerweise reden wir da über Foliensticker, irgendwelche Kippeffekte, also wenn wir auf den Euro gucken und wackeln, ja, sage ich mal, da gibt's ja Elemente, wo sich die Farbe ändert oder diesen Kippeffekt erzeugt. Das heißt, das ist diese klassische Produktsicherheit, ich würde sagen, bis vor 5 Jahren gewesen, ungefähr. Was man heute festgestellt hat oder halt auch einfach die technologische Evolution ermöglicht hat, ist, es gibt viel, viel mehr Features im digitalen Bereich. Das heißt, ich muss gar nicht mehr was Physisches hinzufügen. Machen wir ein ganz konkretes Beispiel. Das schließt dann auch die Brücke zu den Qualitätskontrollsystemen. Wir sind heute zum Beispiel in der Lage, datenbasiert, mit einem Datenmodell, einen eindeutigen Fingerabdruck von jeder x-beliebigen Oberfläche dieser Welt zu erzeugen.
Wie macht ihr das?
Also, wir nennen es heute Objektometrie, an die Biometrie tatsächlich. Ja. Es sind sehr ähnliche Verfahren. Ja. Das heißt, wir schauen uns eine Oberflächenstruktur an und sagen, wie sind zum Beispiel die Abstände zwischen einzelnen charakteristischen Punkten auf dieser Oberfläche? Wie schaut sich zum Beispiel, wenn wir uns ein gedrucktes Produkt anschauen, egal ob das aus dem Drucker kommt oder aus einer industriellen Maschine, wenn ich da mit dem Vergrößerungsglas drauf gucke, werde ich immer sehen, dass es am Rand so kleine Ausfransungen gibt, wo eben Farbe in die Faserstruktur des Papiers gelaufen ist. Und das sind Dinge, die wir in einem Datenmodell nutzen. Das heißt, wir nutzen über 100 solcher sogenannten Feature-Vektoren, um einen eindeutigen Abdruck einer Oberfläche zu erzeugen. Das heißt, um die Brücke zur Transformation zu bauen, theoretisch könnten wir sagen, wir schmeißen all diese klassischen Features raus. Wir brauchen ja nur die Oberfläche selbst, egal wie die aussieht.
Aber verändert die sich nicht? Bei Geldscheinen oder so?
Die verändert sich über die Zeit, vor allem bei Geldscheinen. Ja. Das Modell ist aber so robust, dass sie mit dieser Veränderung umgehen kann. Überhaupt kein Problem.
Es würde aber bedeuten, dass da Arbeitsplätze, Mindset, das ist schon eine größere Transformation, die man auslösen würde.
Jetzt sind wir genau beim transformativen Aspekt. Das heißt, wir würden eigentlich sogar unser Kerngeschäftsmodell in unserem eigenen Konzern damit angreifen. Wieso machen wir das aber nicht? Und wieso passiert das auch wirklich nicht? Aber natürlich passiert das in den Köpfen vieler Menschen. Dieses Wackelbild, ich nenne es einfach mal despektierlich, auch wenn es nicht so heißt, aber da kann sich jeder was drunter vorstellen. Ja, diese Folienapplikation, die hat einfach den Nutzen, es steht im Regal und der Nutzer sieht, das Produkt ist geschützt. Unsere Technologie braucht immer mindestens ein Smartphone. Jetzt glaube ich nicht dran, dass wir zukünftig alle in den Store gehen und jedes Produkt fotografieren, nur um zu wissen, ob es echt ist. Die Frage ist sowieso, wer macht das in europäischen Breitengraden überhaupt, wo wir eigentlich bei vielen Produkten glücklicherweise gar kein Problem haben. Kann aber auch sein, dass wir kein Problem haben, weil wir seit vielen Jahren Maßnahmen dagegen ergreifen. In verschiedenen Welten. Das heißt aber, diese Transformation, die intern stattfindet, ist auf der einen Seite zu sagen, nein, wir greifen nicht unser Geschäftsmodell an. Wir generieren jetzt plötzlich nur einen zusätzlichen Mehrwert für das Produkt. Das heißt, wir bringen die digitale Komponente auf superphysische Produkte. Und zwar datenbasiert mit. Warum datenbasiert? Weil wir eben aus einem Datenmodell, dem Bild des Produktes vor Auslieferung, ein Modell errechnen, datenbasiert, das man später im Feld mit einem x-beliebigen Endgerät wieder auswerten kann. Plus all die Insights.
Dann fällt schon sicher, ja. Also du kannst ja, also jede Geldnote kannst du somit überprüfen.
Banknote, ID, ja. Pässe, ja. Luxusuhren, was fällt
alles eigentlich, ja.
Babynahrung in Asien ist immer so, weil es so ein bisschen herznah ist, wo ich sage, es kann nicht sein, dass kleine Kinder sterben, nur weil irgendjemand falsche Produkte in den Umlauf bringt. Ja. Und der eigentliche Mehrwert, abseits dieses klassischen, ich schütze ein Produkt, kommt dann tatsächlich für die großen Markenartikler zum Beispiel aus den Datenstrukturen, weil sobald im Feld jemand anfängt, diese Produkte zu verifizieren, der Endkunde, irgendwelche Brand-Inspector-Teams, kriege ich eine wahnsinnige Datenmasse, wo ich plötzlich sehe, zum Beispiel geografisch, in welcher Region treten Fälschungen auf. Und wir haben das mal zurückgerechnet und wir sagen, wir brauchen unter 1% der Produkte, die sich im Umlauf befinden, die gescannt werden, um ein Modell für den Rest des Marktes zu generieren.
Spannend. Vor allem ist ein Punkt, der ja auch große Probleme lösen würde. Und wenn du das natürlich wieder auf eine andere Art und Weise zur Verfügung stellen würdest, könnte man ein Geschäftsmodell draus machen, legst es in die Cloud, jeder kann die Daten nutzen oder eben nicht nutzen, kommt selber an die Daten nicht an, weil er immer nur abfragt. Ja. Man könnte Identity Management dahinter legen, also sozusagen sagen, dieser Geldschein gehört mir oder diese Luxusuhr gehört dir, um zu gewährleisten, könntest du mit sozusagen auch Transfer gewährleisten und dokumentieren.
Und das ist genau die zweite Transformation. Ich meine, du hast es erkannt, ja. Du bist lange genug im Data Game. Die Geschäftsmodelltransformation. Weil wir als klassischer Maschinen- und Anlagenbauer, unser Vertrieb, und das soll gar nicht böse klingen, das ist ihr Job. Die verkaufen ein großes Stück Stahl und Eisen in Form einer Maschine, die ein Endprodukt produziert, typischerweise. Plötzlich gehen wir hin und sagen, das eigentliche Produkt interessiert uns gar nicht. Uns interessiert der Wert der Daten. Und was machen wir dann aus den Daten? Genauso wie du es gesagt hast, in dem Moment, wo ich lückenlos nachverfolgen kann, kann ein großer Uhrenhersteller von Luxusuhren plötzlich sagen, ich krieg mit, wenn die auf dem Gebrauchtwarenmarkt verkauft werden, weil ich biete meinen Kunden eine App zur Echtheitsverifikation. Ja. Ich kann einer Zentralbank sagen, wir haben hier wertvolle Daten, bist du nicht daran interessiert, wo es Fälschungshotspots gibt?
Das heißt, also, Subscription-Modell kann es ganz anders ziehen, ist ja sozusagen, also du bereicherst ja das Businessmodell sozusagen selbst, weil du natürlich mit den Daten, die du wieder generierst, dein Business noch größer wird.
Ja. Genau.
Ja. Cooler Case. Ja. Wie weit seid ihr da? Also, was ist da?
Also alles, was ich jetzt erzählt habe, gibt es. Ja, das ist jetzt nicht irgendwie, Science Fiction. Ja. Was natürlich ständig stattfindet, ist, dass wir diese Modelle noch größer machen. Wir versuchen noch mehr Wert aus diesen Daten, weil da entstehen wirklich große Datenmengen, wenn man sowas mal live im Feld hat und plötzlich Hunderttausende bis Millionen von Nutzer daran teilnehmen. Wir überlegen natürlich noch weiter, wie können wir die Daten weiter validieren, aber auch anreichern. Anreichern auch, wie kommen wir zu noch mehr Daten? Also diese ganzen Themen wie Rewarding, das haben wir uns auch nicht ausgedacht. Aber was ist denn, wenn ich Nutzer plötzlich intensiviere, Produkt ABC öfter zu scannen? Und er dann, weiß ich nicht, Cash King of the Month oder sonst irgendwas.
Gamification mit einzubauen.
Ja. Genau, der Gamification-Ansatz. Auch das. Ich meine, in der klassischen App-Industrie seit vielen Jahren vorhanden, im klassischen Maschinen- und Anlagenbau eher unüblich heutzutage.
Ist aber auch ein Case in der Gesamtorganisation, den man gut bespielen muss, der auch eine Riesentransformation bedeutet. Weil das ist ja auch, was dazu kommt, das ist ja nicht eure Geschichte, mir fällt gerade das Wort nicht ein, aber ihr kommt da ja nicht her. Ihr kommt nicht aus dem Cloud-Business, ihr kommt nicht zwangsweise aus dem Data-Business. Maschinen werden jetzt nicht zwangsweise über ein Subscription-Modell zur Verfügung gestellt. Ganz andere Produktionszyklen, nicht zwangsweise eine riesen DIT, die Produkte baut. Also ein spannender Case. Ja.
Also das ist auch tatsächlich, wenn ich jetzt sage, eine Transformation der Gesamtorganisation. Es betrifft natürlich nicht jeden einzelnen Mitarbeiter im Unternehmen, aber es betrifft schon fast alle Bereiche des Unternehmens. Wenn wir ganz vorne anfangen, man braucht plötzlich Leute im Vertrieb, die anders denken oder denen man anders denken beibringen kann. Es ist nicht Brainwashing, aber es ist nun mal ein Unterschied, ob ich ein One-Off für mehrere Millionen oder halt Subscription für wenige Tausend verkaufe. Ja. Ich brauche plötzlich im Einkauf Leute, die verstehen, dass Cloud irgendwie anders eingekauft wird als ein Stück Stahl und Eisen. Ich brauche in der Rechtsabteilung Leute, die wissen, dass in so Verträgen Cybersecurity eine größere Rolle spielt als klassische Gewährleistungsthemen.
Ja.
Und das ist schon, also das ist auch im Alltag heute noch immer wieder eine Herausforderung. Das Schöne ist aber, da wir sehr früh angefangen haben, das an den unterschiedlichsten Stellen immer wieder zu erzählen, es gibt immer mehr Supporter, die sagen, das ist die richtige Richtung. Nein, wir kannibalisieren nicht unser Kerngeschäft, sondern wir können da immer noch eins oben draufsetzen. Das sichert am Ende nachhaltigen Erfolg des Unternehmens.
Ja. Haben wir damit einen guten Überblick gegeben? Sind so Themen, wo du sagst, da hätten wir jetzt noch drüber sprechen müssen für dich? Also ich find's total spannend, was ich jetzt gerade als Eindruck habe, um das nochmal sozusagen zu schildern, ist, du hast zwei Produkte oder ihr beschäftigt euch in eurer Unit oder Geschäftsbereich, Gesellschaft mit zwei Produkten, die total spannend sind, aber wir sind dann recht schnell doch zu dem viel spannenderen Part gekommen zum Thema wie wir es ja eingangs gesagt haben, dieses Thema Business-Transformation. Ja. Und das eine, was ja eigentlich schon ein spannender Case war, wie man es zu den von den Maschinen zu den Daten bringt. Und der zweite war ja noch viel, viel interessanter. Klar könnten wir jetzt uns überlegen, viel tiefer ins jeweilige Thema einzusteigen. Und da kann man das höchstwahrscheinlich auch jeden Case bis ins kleinste Detail ausarbeiten. Aber ich glaube, es gibt einen guten Überblick und eine Idee. Das sind so Themen vielleicht, ohne zu viel aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber Sachen, die ihr jetzt noch für die nächsten Monate oder Jahre plant, die so ein bisschen als Features kommen?
Ja, also so ein bisschen teasern kann ich durchaus. Ich habe ja eingangs erwähnt, dass es heute unterschiedliche Produktschutzlösungen gibt und eben auch unterschiedliche digitale Produktschutzlösungen. Heute sind es so ein bisschen isolierte Silos, so also eigenständige Applikationen für eigenständige Technologien. So muss man das formulieren. Ich sage mal, unser großer Traum, das ist natürlich nichts super Kurzfristiges, ist, eine Produktschutzplattform zu schaffen, wo man dann eben eigene Lösungen, aber gegebenenfalls auch langfristig Drittanbieterlösungen mal auf eine Plattform heben kann. Es ist auch bequem für den Endkunden. Es will nicht jeder Endkunde 78 verschiedene Apps dabei haben. Ja. Und es ermöglicht natürlich auch wieder neue Geschäftsmodelle, wo man sagt, man hat da eine Plattform, die vielleicht auch zu einer Trusted-Plattform wird für den Bereich Produktschutz, wo man Lösungen unterschiedlicher Anbieter mit einem Qualitätsstandard etablieren kann. Ja, so viel kann ich mal teasern, dass das mehr eine Reise als ein ganz konkretes Enddatum haben wird. Ich denke, das zeigen schon die Ausführungen. Ansonsten ist tatsächlich die große Herausforderung in den nächsten Monaten und dann vor allem aber auch Jahren, sich immer wieder neu zu erfinden. Das heißt, wir haben jetzt einen Datengrundstock, der sehr ordentlich ist. Und wie können wir diese Daten weiter anreichen? Wie können wir diese Daten verknüpfen? Wie kriegen wir dieses Produktschutzthema auch noch tiefer direkt in die Produktion verankert? Weil heute ist der Ansatzpunkt, wir kreieren dann nochmal extra Daten am Ende des Produktionsprozesses. Können wir vielleicht schon die Daten aus dem Design des Produktes zukünftig nutzen, dass wir uns diesen Zwischenschritt sparen können? Das heißt, das sind alle so Überlegungen, wo man natürlich dann auch mit noch mehr Instanzen sprechen muss über Datenstrukturen. Datendistribution ist auch ein Riesenthema.
Definitiv, ja. Es ist eine komplett neue Wertschöpfungskette. Man muss sich überlegen, wo man sich hinplatziert, ne?
Genau. Also man baut halt zur klassischen Wertschöpfungskette der physischen Produkte parallel noch eine digitale Wertschöpfungskette für diese Value-Added Services, wie wir sie intern auch ganz gerne nennen.
Ja. Also vielen, vielen Dank für die Folge, Julian. War total spannend. Bevor die Gäste, die jetzt hören und zum ersten Mal hören oder noch nicht abonniert haben und nicht bewertet haben, gehen bitte auf Apple Podcast und Spotify und bewerten den Podcast. Das wäre super. Ansonsten gibt's jetzt die zwei Fragen, Julian, die ich jedem Gast oder jeder Gästin stelle. Was machst du privat mit Daten? Und welchen Filmtitel würdest du eigentlich oder Serientitel dann dem Thema geben, was du jetzt hier gerade erzählt hast, nämlich deinem Data Gain?
Fangen wir vielleicht mit dem Filmtitel an.
Ja.
Ich mag wahnsinnig gern The Social Dilemma. Ich weiß nicht, ob das dir bekannt ist, aber es ist der Film, da geht es darum, wie manipulieren Social Media Plattformen mit Algorithmik die Endnutzer. Ich würde nicht von Manipulation sprechen, ich würde wirklich sagen, wie optimieren wir den Wert für unsere Endnutzer durch Algorithmik und Daten und weniger durch Bauchgefühl. Deswegen sage ich, das passt ganz gut. Was mache ich privat mit Daten? Gibt zwei große Anwendungsfelder. Ich mache gerade so eine kleine private Datenanalyse. Apple sagt ja zum Beispiel seit vielen Jahren, Gesundheitsdaten kriegen einen größeren Wert. Ich habe mal über die letzten 2 Jahre mit meiner Smartwatch ausgewertet, kann ich Erkältungen vorhersagen? So im 8-10-Tage-Rhythmus. Ich bilde mir ein, ich kann das anhand der Gesundheitsdaten meiner Smartwatch.
Glaube ich auch. Also
bei den letzten beiden Male hat es gut funktioniert. Für mich ist jetzt die Frage, wie verhindere ich es? Da hänge ich noch. Und das Zweite ist, ich habe zu Hause eben ein Smart-Home-System, also klassische Businstallation. Das heißt, ich versuche halt Stromverbräuche, Gartenbewässerung und so weiter, alles datengetrieben zu optimieren bis ins Maximum. Vielleicht manchmal auch ein bisschen drüber.
Ja. Sehr, sehr spannend. Also vielen, vielen Dank für deine Folge. Bin gespannt, wie es bei den Hörern und Hörerinnen ankommt. Ich glaube, es ist nochmal ein spannendes Thema aus der Transformationssicht.
Gerne. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ich da sein durfte.